Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Wort für diesen Sonntag und die heute neu beginnende Woche steht im ersten Johannesbrief. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der erste Sonntag der Passionszeit. Mit der Kirche gehen wir in den kommenden Wochen den Leidensweg Jesu nach, bis zum Osterfest, dem Fest des Lebens, der Auferstehung. Unsere Wege haben ein Ziel. Das ist er, unser Herr und Gott. Lasst uns ihn loben, indem wir den Psalm für diesen Sonntag im Wechsel beten. Bitte die Seite an der Orgel mit mir zu beginnen und die Kanzelseite mit den eingerückten Versen zu antworten. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Denn er hat seinen Engeln befohlen, lasse dich behüten auf allen deinen Wegen.
Lasse dich auf den Händen tragen und führe deinen Fuß nicht Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
Kommt, lasst uns anbeten. Zu dir, Gott, fliehe ich, wenn ich verwirrt bin, wenn ich Angst habe, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Dann rufe ich, Herr, erbarme dich. Gott spricht zu uns und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Lob singet ihn, erhebet seinen Namen. Sei mit euch. Gott, du unsere Rettung, breite du deine Arme aus. Fang uns auf und berge uns. Das bitten wir durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zur Lesung des Evangeliums bitte ich Sie aufzustehen und die Kinder, die die Kerzen tragen, kommen nach vorn.
Die heutige Lesung stammt aus dem Matthäusevangelium und steht im 4. Kapitel. Jesu Versuchung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat heran und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.« Er aber antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, »Bist du Gottes Sohn?« So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Den Kindern eine schöne, gesegnete Zeit im Kindergottesdienst.
Thank you.
Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Hebräerbrief im 4. Kapitel. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnaden, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, als dieser Brief an die Hebräer geschrieben wurde, da wussten Menschen noch, was ein Thron ist und ein Herrscher, der auf dem Thron sitzend residiert. Wenn wir noch einmal die alten Monumentalfilme sehen, wie Ben-Hur oder den Gladiator, dann haben wir es vor Augen. Die Blicke der Menschenmenge, der im römischen Kolosseum Brot und Spiele geboten werden, in Momenten wenden sich alle gleichzeitig hin zur großen Tribüne. Auf einem Thron sitzt dort der Herrscher. Alle warten auf sein Zeichen. Geht der Daumen nach unten, das Todesurteil für die Kämpfer in der Arena, oder geht er nach oben? Ein Mensch darf leben. In unseren Breiten haben die Throne von Königinnen und Königen schon lange nicht mehr, Gott sei Dank, diese Macht und Bedeutung, dachte ich jedenfalls, bis ich hörte, dass man mit Donald Trump einen Deal machen kann, indem man ihm, einem Bewunderer des britischen Königshauses, dort eine Einladung zum Tee bei King Charles verschafft. Ist das jetzt Zeichen eines unkontrollierten Narzissmus oder einer Überdosis an Disney-Filmen? Als Mensch des 21. Jahrhunderts mag ich den Thron nicht besonders, auch nicht als Bild für Gott. Zu sehr verbindet er sich in meiner Fantasie mit weißem Rauschebart und drohendem Gesicht. Sehr viel lieber sind mir andere Bilder. Das Abendmahl, was für eine schöne Vorstellung, mit Gott an einem Tisch, auf Augenhöhe, vielleicht sogar im Wohnzimmer auf einer Couchgarnitur. Gott in unseren Häusern, das finde ich spannend. Oder bei einem Spaziergang durchs Gonsbachtal oder den Lennebergwald, an meiner Seite, schweigend oder im Gespräch, die gleiche Blickrichtung, mal zusammen anschauen, was vor uns liegt und dann zu spüren, ich bin nicht allein darin. Vor einem Thron zu stehen, das kann mich verunsichern. Welche Haltung nimmt man da eigentlich ein? Wahrscheinlich stehen, sitzen geht ja wohl nicht. Knien auf dem Boden liegen, verbeugen, diese Hand mit dem Ring küssen. Eine ganz andere Haltung ist da plötzlich gefragt. In Gonsenheim trifft man ja manchmal Menschen, nicht nur unter katholischen Freundinnen und Freunden, die von der Italienreise heimgekehrt mit Begeisterung erzählen, dass sie auch an einer Papstaudienz teilnehmen konnten. Das hat irgendwie noch was, fast Magisches, denkt man manchmal. Aber das gibt's auch auf evangelisch. Ein lieber Kollege erzählte mir, wir hatten uns kaum begrüßt, welchem Bischof er gerade erst die Hand geschüttelt hatte. Der Ton verriet, dass sein Selbstwertgefühl noch eine Weile davon zehren wird. Ich möchte mich darüber auf keinen Fall lustig machen. Ich vermute, dass wir uns solcher Wirkung alle gar nicht immer entziehen können. Wenigstens zum Teil leben wir alle, jeder von uns davon, natürlich, wie andere Menschen auf uns schauen, wie sie uns anschauen, Ansehen schenken, beurteilen. Und das eben umso mehr, wenn sie für uns Autoritäten darstellen, wenn wir zu ihnen aufschauen. Schau mal, Schatz, was für ein hübsches Shirt ich bei Zara gefunden habe. Wie gefällt es dir? Was denken andere über meine Kleidung, mein Aussehen? Was denken andere überhaupt über mich? Wo ordnen sie in einer Klassengemeinschaft mich ein zwischen Loser und Streber? Was denken Sie über meine Freundin, meinen Freund? Daumen hoch oder runter? Germany's Next Topmodel startet erstaunlicherweise immer wieder neu und droht wohl, wie in einer Adelsfamilie mit Heidi Klums Tochter, in die nächste Generation vererbt zu werden. Angeblich soll alles anders und noch besser werden. Was gleich bleibt, eine Jury wird irgendwann den Daumen hoch oder runter zeigen und ein Urteil fällen über Aussehen, Auftreten, manchmal auch Charakter, Verhalten und Motivation. Wie viel Follower und wie viele Freundinnen und Freunde hast du? Wie viele Daumen hoch und Smileys für einen Post? Für fast jeden von uns wird wichtig sein, dass jemand unsere Arbeit anerkennt, dass jemand wertschätzt, was wir tun und besser noch wertschätzt, dass wir da sind. Egal, ob ein harmonisches Verhältnis zu unseren Eltern nie in Frage gestanden hat oder wir uns mühsam und streitbar von ihnen ablösen mussten, bleibt uns, mir scheint, ein Leben lang wichtig, im Positiven wie im Negativen, wie unsere Eltern über uns dachten und sprachen. Manche ihrer Sätze und das Urteil, das wir darin gehört haben, können uns ein Leben lang begleiten und stellen unseren Selbstwert in Frage oder machen uns enorm Mut. Manchmal, ganz tief unter all dem Verborgen, steht die Frage: Habe ich einen Platz in dieser Welt? Darf ich sein? Bevor und ohne, dass ich irgendetwas leiste oder bringe oder vorzuweisen habe, darf ich sein, einfach weil ich bin. Ich glaube, das sind Glücksmomente, in denen wir eine Erfahrung machen, dass wir geliebt sind. Ich glaube auch, dass wir das in jedem Alter brauchen. Als unsere Kinder durch den Schulabschluss gingen, kam mal hier und da mindestens ein Moment, da war etwas sehr Schönes spürbar. Es war der Moment, als unsere Kinder merken konnten, dass die Noten kein Thema sind, dass wir einfach hinter ihnen stehen. Ich glaube, für mich war diese Erfahrung genauso wichtig wie für sie. Manchmal hat es die Liebe schwer, uns zu erreichen. Da muss sie sich durch so viele Schichten von Enttäuschungen und Verletzungen hindurcharbeiten. Da muss sie hohe Mauern des Misstrauens überwinden und auch unseren Unglauben. Manchmal frage ich mich, was schwerer ist zu glauben, dass es einen Gott gibt oder dass ich seiner Liebe wert bin. Ich habe bestimmt schon mal erzählt, der Morgensegen Martin Luthers, er steht ja weiter hinten in unserem Gesangbuch nachzulesen und zu beten, hat mir an einer Stelle mal sehr die Augen geöffnet. Ein kurzes Gebet, das einen ganz großen Reichtum in sich trägt, den man Schritt für Schritt, möchte ich sagen, entdecken kann, wenn man das mal über eine Zeit, vielleicht auch mal Jahre mitnimmt und immer wieder spricht. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast und bitte dich, du wollest mich auch diesen Tag behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Diese letzten Worte, das hat lang gebraucht, bis ich darüber mal gestolpert bin und dachte, hallo, was steht denn da, dass ihm all mein Tun und Leben gefällt? Im Nachsprechen und Beten über Zeiten ging mir an dieser Stelle noch einmal wirklich auch eine Tür auf. Das ist ja keine schlechte Frage, auch am Ende eines Tages. Hat Gott mein Tun und Leben heute gefallen? Hat es ihm Freude gemacht? Nicht so sehr bemerkt hatte ich bis dahin, dass in diesem schönen Satz eben nicht nur die Frage, sondern auch eine wunderbare Zusage liegt. Tatsächlich sagt Gott uns allen am Ende eines Tages wirklich gerne zu. Du, ich fand das schön, was du heute gemacht hast. Mir hat gefallen, wie du dies und jenes angepackt hast. Und natürlich sehe ich auch, was dir in die Hose gegangen ist. Aber dann denk dran, ich bin es, der dich geschaffen hat. Wie sollte ich mich da nicht jeden Tag dran freuen, dass du da bist und dass du lebst? Wir leben davon, dass Gott uns anschaut, dass er uns liebevoll, freundlich anschaut. Wie viel Macht geben wir manchmal anderen Menschen? Setzen sie auf einen Thron, machen uns zu Sklaven, Sklavinnen ihres Urteils, versuchen zu gefallen. Ich kenne das. Unter den Christinnen und Christen kann man beobachten, dass es unter ihnen in der Geschichte immer Menschen gab, die sich nicht einmal vor dem Kaiser oder irgendeinem anderen Machthaber fürchteten, so grausam die auch in ihren Zeiten daherkamen. Denn sie wussten, Gott auf dem Thron. Die Macht der Menschen ist begrenzt. Auch der römische Kaiser, er hatte ja wirklich Macht, ein Leben zu beenden. Und trotzdem wissen die Christen in den ersten Gemeinden, dass selbst diese Macht ihre Grenze finden wird an Gott, der regiert. In der Nazizeit, als es auch unter den Christinnen und Christen viele gab, die blind dem Führer glaubten, Da sammelten sich doch genauso auch solche in der bekennenden Kirche. Sie wussten etwas davon, dass Gott auf dem Thron sitzt und haben sich nicht verführen lassen, einen Menschen auf den Thron zu heben und ihm mit erhobenem Arm und dem Ruf Heil zu grüßen. Die nach dem Ort ihrer Abfassung 1934 benannte Barmer Erklärung, auch sie findet sich in unserem Gesangbuch, sie hielt damals fest: Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Und auf einmal wird dieses Bild vom Gottesthron hinein in Politik und Gesellschaft und entfaltet eine große kritische, Orientierung gebende, befreiende Kraft und Trost und Hoffnung. In der Zeit, als eines unserer Kinder in Augsburg studierte, bin ich von dort kommend auf der Autobahn an Bad Boll vorbeigefahren, als dort der Pfarrer Blumhardt vor langer, langer Zeit nachts durch die Straßen ging und im Sinn hatte, das Elend dieses Ortes, da war viel Armut, Krankheit, auch seelische Not, da sagte er sich durch die Straßen gehend, betend, bekennend und hat es wohl auch laut ausgesprochen: Es wird regiert, und meinte damit, Gott sitzt dennoch auf dem Thron. Das hat ihn aufrecht und gerade gehalten und geholfen, dass er für viele Menschen ein guter Seelsorger sein konnte. Es dauerte eine Weile, aber dann fängt er an, Zeichen der Herrschaft Gottes unter den Menschen zu erkennen. Und das hat etwas unglaublich Befreiendes für viele gehabt und sie Dinge erleben lassen, die, wenn man sie heute liest, immer noch berühren. Durch das Bekenntnis zu Gott, der regiert, und durch Menschen, die daran festhalten, allem Elend dieser Welt zum Trotz, hat sich etwas spürbar verändert in einer Gemeinschaft. Lasst uns festhalten am Bekenntnis, so sagt es der Schreiber des Hebräerbriefes. Christen, die darin ja offensichtlich etwas müde geworden sind, vielleicht auch verunsichert. Wir sind jetzt in Gedanken ein wenig drum herum gegangen um diesen Thron der Gnade, aber hoffe ich auch wieder angekommen vor diesem Thron. Es ist eine sehr besondere Stelle im Hebräerbrief. Der Thron, auf dem sonst, das wissen alle, ein Herrscher sitzt, der mal mehr, mal weniger gut beraten, mal mehr, mal weniger willkürlich seine Entscheidungen verkündet, den Daumen hebt oder senkt. Dieser Thron, er hat hier etwas Besonderes an sich. Da ist etwas anders. Er ist ein Thron der Gnade. Der Schreiber des Hebräerbriefes weiß, hier ist ein Thron, da braucht es kein Schlange stehen, keine Eintrittskarte, keine Gesichtskontrolle. Hier ist ein freier Zugang da. Als diese Zeilen geschrieben wurden, hatten die Empfängerinnen und Empfänger des Briefes das noch sehr, sehr klar vor Augen. Wo früher das Allerheiligste mit der Bundeslade und den 10 Geboten im Tempel vor den Blicken der Gläubigen geschützt war, nur der hohe Priester hatte einmal im Jahr Zutritt, da zerreißt in dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, der trennende Vorhang. Der Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott, ist frei. Jede und jeder darf hindurch schauen und treten. Martin Luther hat den Gedanken wieder ins Bewusstsein gehoben und an das Priestertum aller Gläubigen erinnert. Und genau dieser Moment ist damit gemeint. Jede Christin und jeder Christ hat den gleichen freien Zugang zu Gott. Es braucht keine Vermittlung durch einen Priester, gar Bischof oder Papst. Das einfachste Gebet reicht, um eine Audienz bei Gott zu bekommen. Das ist die priesterliche Würde jedes Menschen, das Recht und die Möglichkeit, sich Gott frei zuzuwenden. Das meinte Luther, als er sagte, dass wir durch unsere Taufe alle Priester, Bischof, ja Papst seien. Wir sind Papst. Da hatte die Bild-Zeitung mit ihrer Schlagzeile damals einmal recht. Mit Blick auf dieses Bild ahnen wir vielleicht etwas von einer großen Kraft und Freiheit. Er macht diesen Weg frei. Tatsächlich geschieht dies in dem Weg, den Jesus geht und den wir in der Passionszeit denkend und feiernd nachgehen. Er öffnet Türen. weil er Böses nicht mit Bösem vergilt. Er, der allen Grund hätte, nach Vergeltung zu schreien, er verurteilt nicht, sondern vergibt. Die Schuld der Menschen nimmt er auf sich, damit das Böse auf ewig seine lebenzerstörende Kraft verliert. Er ist gekommen, so sagt es der Wochenspruch, die Werke des Teufels zu zerstören. Kann der Thron heute noch ein Bild für Gott, für Christus sein? Ich meine, wer sich aus freien Stücken zum Diener aller Menschen macht, wer sich niederkniet, um damals anderen die Füße zu waschen, der darf diesen Platz auf dem Thron von mir aus gerne einnehmen. Doch interessanterweise selbst Jesus tut das nicht. In christlichen Bildern und Erzählungen vom Himmel sitzt Jesus selbst im Himmel, nicht auf dem Thron, sondern rechts daneben. Ein wichtiger Platz, aber nicht der Thron. Der gebührt nur einem. Eine ganz andere Gesinnung und Haltung zum Menschen wird hier in die Welt getragen. Eine von Glauben und Gottvertrauen geprägte Gesinnung und Haltung. Gott, er allein, sitzt auf dem Thron. So segne er uns diese Passionszeit, unser eigenes persönliches Zugehen auf Ostern und das Fest der Auferstehung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Herzliche Einladung zum ökumenischen Friedensgebet am kommenden Mittwoch um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Canisius. Schon hier ein Hinweis auf die Kleidersammlung für Bethel. Sie findet Ende März statt, 27. bis 29. März bei uns in der Gemeinde. Faltblätter und Kleidersäcke finden Sie draußen im Foyer oder bekommen Sie auch zu den Öffnungszeiten hier im Gemeindebüro. Am kommenden Sonntag feiern wir Gottesdienst hier im Gemeindehaus um 10 Uhr mit Pfarrerin Ruf Körfe. Die Kollekte des vergangenen Gottesdienstes für den Weltgebetstag erbrachte 209 Euro. Am Weltgebetstag selber, am Freitag, betrug die Kollekte 1.450 Euro. Sie kommt der Arbeit des Weltgebetstages zugute, das heißt vielen Projekten in aller Welt, soziale Projekte, die durch den Weltgebetstag initiiert, begleitet und gefördert werden. Herzlichen Dank auch für diese Kollekte. Gott segne Gebende und auch die Verwendung dieser Gaben. Beim Orgelkonzert, Orgel ganz frech, am vergangenen Sonntag wurden 501,75 Euro für die Arbeit des Brotkorbes in Gonsenheim gespendet. Auch hierfür herzlichen Dank. Heute ist die Kollekte für den Evangelischen Bund bestimmt. Kirche braucht sprachfähige, gut ausgebildete und motivierte junge Menschen im Pfarramt, im gemeindepädagogischen Dienst und als Lehrerinnen und Lehrer im Religionsunterricht. Der Evangelische Bund begleitet und fördert junge TheologInnen auf ihrem Weg in ihren hauptamtlichen Dienst. Wir haben ja eine merkwürdige Situation. Also einerseits werden langsam Pfarrstellen gestrichen, weniger gekürzt. Wir müssen sparen. Das werden wir in Gonsenheim noch lange nicht merken. Wir haben für die nächsten Jahre unsere zwei vollen Pfarrstellen sicher. Da muss sich keiner Sorgen machen. Aber das geht anderen Gemeinden durchaus schon anders. Und trotzdem haben wir in dieser Situation zu wenig Nachwuchs, um Pfarrstellen zu besetzen. Vor allem jetzt, wenn meine Generation in den Ruhestand geht, das ist eine echte Herausforderung und braucht jede Unterstützung. Darum herzlichen Dank auch für das, was Sie hier zu teilen möchten. Wir hörten als Orgelvorspiel von Johann Sebastian Bach das Präludium in C und werden zum Ausgang von Johann Walter eine Choralbearbeitung der Melodie des Schlussliedes hören. Lasst uns beten, unsere Anliegen vor Gott tragen und dazu aufstehen. Gemeinsam singen wir das Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich.
Sende deine Engel, Gott. Behüte und bewahre alle, die sich nicht einschüchtern lassen von der Gewalt und Willkür der Mächtigen. Gib ihnen den Mut zu widerstehen. Gib ihnen Klugheit, um zu überleben. Für unser Land bitten wir um eine gute Regierung. Zu dir rufen wir.
Sende deine Engel, Gott, behüte und bewahre alle, die sich von Gerechtigkeit anstecken lassen und von Mut und von Liebe. Schau auf diejenigen, die immun sind gegen Hassparolen, die ein großes Herz haben, die Toleranz üben, in Schulen und Betrieben und sozialen Netzwerken. Halte sie gesund, zu dir rufen wir.
Sende deine Engel, Gott. Segne alle, die sich entschieden haben, in den Wochen dieser Passionszeit bewusst auf Dinge zu verzichten. Uns allen hilf, ein gutes Maß zu halten und fürsorglich und klug umzugehen mit allem, was du uns anvertraut hast. Unsere tiefste Sehnsucht kommt bei dir, Gott, zum Ziel. Darum rufen wir zu dir.
Und in der Stille lasst uns Gott sagen, was wir ihm persönlich sagen möchten. Gemeinsam rufen wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gehen in diesen Tag, die neue Woche und alles, was vor uns liegt, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen, Amen, Amen.